kurze Einführung, Einleitung überhaupt heißt, handelt, ist hier noch kein Text, aber nur ein Kommentar, aber in den weiter unten liegenden Abschnitten können Sie dann zwischen Text und Kommentar an dieser Stelle umschalten. Sie können dieses Ding hier verschieben und haben also hier jetzt dann den Kommentar zu dem Ganzen. Da steht nämlich zu dem ganzen Manuskript 115, da steht zunächst einmal das drinnen, was ich Ihnen schon erzählt habe. Das werde ich jetzt nicht weiter wiederholen und nochmals wiederholen. Was aber interessant ist und Ihnen die Möglichkeiten von dieser Sache ein bisschen schon zeigt, ist der zweite Absatz. Der ist alles andere als wirklich elegant gelöst, aber ist ein Beitrag vom Alois Bichler in meine Struktur hinein. Also das könnte man viel, viel raffinierter machen in weiterer Folge. Das ist nur sehr, sehr behelfsweise. Was wir an der Stelle haben, ist das Folgende. Das muss ich erzählen und ist sozusagen eine wichtige Sache für die Arbeitsstruktur, liegt mir aus einem Grund am Herzen, den ich dann noch gleich erzählen werde. Wir arbeiten an dieser gemeinsamen Wittgenstein-Elaborierung auf der Basis eines sogenannten Concurrent Version Systems, CVS. Das funktioniert so, dass der ganze Apparat, den Sie hier sehen, Witcom, Applikation, alle Daten und so, an einem zentralen Server gespeichert sind und einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben ein Passwort zu diesem Server. Den Server können Sie sich so vorstellen wie ein Webserver zum Beispiel, nur funktioniert der ein bisschen anders. Die Aufgabe von diesem Server ist, eine komplizierte Textmenge zur Verfügung zu stellen in einer Art und Weise, dass andere Leute, also dass verschiedene Leute gleichzeitig an dem Ding arbeiten können. Das ist das erste Mal entwickelt worden im Computerbereich für Programmentwicklung, für komplexe Softwareprojekte, wo die möglicherweise weltweit sozusagen gleichzeitig verarbeitet und verändert werden. Und die Schönheit ist also, dass von diesem zentralen Depot die Leute sich die vorhandenen Dateien rausnehmen, an diesen Dateien arbeiten können, also zum Beispiel der Alois Bichler holt sich diese Datei, Structure 001, schreibt in diese Datei etwas hinein. Das ist wie gesagt unschön, wenn man das kann man sozusagen besser so lösen, dass man dann sagt, seine Kommentare werden extra hervorgehoben, das ist der erste Anfang. Aber er schreibt sozusagen in das Projekt mit hinein. Wenn er fertig ist mit seinen Annotationen, fragt er an beim zentralen Server, hat sich mittlerweile in dieser Datei etwas getan? Wenn sich nichts getan hat, dann sagt er, okay, gut, dann speichere ich das wieder zurück, dann ist es eine einfache Veränderung. Oder aber, es stellt sich heraus, ich habe gleichzeitig auch an dieser Datei gearbeitet, dann sagt dem Alois Bichler, der Server, es hat sich in dieser Datei mittlerweile etwas geändert, die Person so und so hat da etwas anders hinzugesagt, willst du das sehen? Der kann sich das anschauen, kann automatisch die hinzugekommenen Änderungen reinschreiben lassen in seine Version und dann mit seiner Version zusammen wieder zurückspeichern. Und diese ganze Arbeitsgeschichte ist Schritt für Schritt transparent und abrufbar. Und das heißt, es gibt einen sozusagen einen dokumentierten Zugriff auf alle diese verschiedenen Arbeitsschritte. Und man kann also verschiedene Äste definieren, man kann diese Äste wieder fusionieren, was immer. Das ist also etwas, was vom Technischen her nicht uninteressant ist, was wir hier tun. Und einer der Gründe, warum ich es hier jetzt auch extra mal nenne und es sozusagen signalisiere, dass es mir ein Anliegen ist, ist, weil wir in unserer Forschungsgruppe, die mehr geisteswissenschaftlich orientiert war und Wittgenstein-Forscher enthalten hat, haben wir zwei gleich wieder verloren, nur deswegen, weil ich das Wort CVS in den Mund genommen habe und weil die sich also außerstande gesehen haben, mit diesen Konzepten der digitalen Kooperation auch noch zu Rande zu kommen, wo es doch eh schon kompliziert genug ist, was wir da haben. Und der Grund, warum ich es jetzt hier sage, ist, wenn Sie sich rechtzeitig auf das vorbereiten, wenn Sie sozusagen sehen, das gehört mit dazu, dann ist vielleicht der Frustrations- oder Effekt des Erstaunens nicht so hoch. Also gut, aber mich interessiert natürlich jetzt noch nicht so sehr, oder nur nicht, also nur nebenher das, was Alois Picher hier überhaupt, dass er hier etwas geschrieben hat, sondern interessant ist natürlich, was er geschrieben hat. So muss man sagen, Alois Picher ist eben der Chef des Wittgenstein-Archivs in Bergen, kennt sich mit dem Nachlass ganz hervorragend gut aus und weist hier als erstes mal darauf hin, Sie können sich diese Sachen ja dann zu Hause ansehen, er weist als erstes darauf hin, dass es sich um ein folgendes Verhältnis handelt, dass nämlich das, was im Manuskript 115 am Beginn ist, im Manuskript 146, das sind diese Taschennotizbücher, erinnern sich vom letzten Mal, schon vorformuliert ist. Also wenn man im Text Material nachsieht, dann sieht man, er hat es zuerst in diese Taschennotizbücher geschrieben, genau diese Dinge, und sie dann eingetragen in das große Manuskript. Ich werde Ihnen heute, damit Sie das ein bisschen handgreiflich haben können, werde ich Ihnen auch vom Bildmaterial her das noch einmal explizieren, dass ich Ihnen, also von dem Bildmaterial, das ich Ihnen das letzte Mal vorgestellt habe, wie diese Arbeit im Prinzip auch inhaltlich vor sich geht. Also der Alois Picher macht darauf aufmerksam, dass das, womit wir hier beginnen, eine Vorstufe hier hat, und er sagt dann unter anderem, wo haben wir das jetzt, und unter anderem, dass sich ja eine interessante Sache, dass man sich überlegen könnte, ob diese Äußerungen, die der Wittgenstein Absatz für Absatz hinschreibt, nicht doch gegliedert sein könnten, nämlich nach dem Kriterium unterschiedlich vieler Leerzeilen. Das schlägt er vor als eine Möglichkeit. Aber, und das ist das Zweite, worauf ich jetzt hier genau eingehen will, er sagt auch, er hat was geschrieben im Wittgenstein-Archiv über die ganze Textsituation im Zusammenhang mit der philosophischen Grammatik. Das könnte man und sollte man sich ansehen. Das habe ich Ihnen hier verlinkt. Das sind eben Alois Pichlers Bemerkungen zu den Textvorlagen der philosophischen Grammatik. Das können Sie sich separat ansehen, und ich werde aber anknüpfend und mit Hilfe an dessen, was hier steht, Ihnen versuchen, einen Begriff zu geben von der Art und Weise der Arbeit am Manuskript, die der Wittgenstein hier vorgelegt hat, und komme dann, nachdem ich das hier gemacht, diskutiert habe, komme ich dann auf Manuskript 115 das erste Mal und auf die Vorarbeiten vom vergangenen Semester zu sprechen. Alois Picher sagt hier, dass das Big TypeScript kaum getippt war, dass Wittgenstein schon begonnen hat, die Sache zu überarbeiten, und er nennt die vier Stufen, die ich Ihnen das letzte Mal im Prinzip auch schon vorgestellt hatte. Das sind diese vier miteinander verschränkten Schichten, die handschriftliche Revisionen und Nachträge im Typoskript selbst. Das ist also, was er reingeschrieben hat ins Typoskript. Dann als zweites kommt die Überarbeitung in den Notizbüchern 145 bis 147 und in den Manuskripten 156 und AB, was dann hin zu den Blue Books geht. Das ist also eine Überarbeitung. Dann kommt als dritte Schicht eigentlich das, was wir als Thema dieser Vorlesung haben, das ist das Manuskript 114 und 115, in das hinein die Sachen kommen aus den Notizbüchern, und dann gibt es als vierte Schicht die Überarbeitung im großen Format im Manuskript 140. Das ist in etwa der Rahmen, in dem sich das bewegt, was wir diskutieren. Und wir sind, das ist nun auch schon klar, nicht, wir bewegen uns aber gerade mittendrin. Also im Manuskript 115 fangen wir gerade genau in der Mitte an. Um das ein bisschen auszubessern, obwohl es nicht im Prinzip auszubessern ist, wir fangen eben in der Mitte an und bei einem interessanten Thema, will ich aber doch Ihnen zumindest für heute einen Blick geben auf dem, wie es anfängt, wie die Sachen am Anfang aussehen und wie die Arbeit von Wittgenstein im Prinzip aussieht. Und das kann man eben besonders gut sehen oder also relativ gut sehen in dem, was er, was ich Ihnen auch schon das letzte Mal vorgestellt habe. Also das Manuskript 213 ist, wie Sie sich erinnern können, wie Sie wissen, das Big TypeScript. So ist es irgendwie nicht, das muss man anders vergrößern. So, also das ist das, was ich Ihnen das letzte Mal auch schon gezeigt habe. Das ist der erste Inhaltsverzeichnisseite aus dem Big TypeScript und beginnt das Verstehen, die Meinung fällt aus unserer Betrachtung heraus. Was ich Ihnen jetzt vorstelle, ist eine philosophische Exkursion, hat einmal nichts mit dem zu tun, was ich bisher dargestellt habe und was ich in weiterer Zukunft brauche für den Bildbegriff. Ich muss das aber machen, weil nach meiner tiefen Überzeugung diese textkritischen Fragen und die philosophieinhaltlichen Fragen sinnvoll nur zusammen diskutiert werden können. Und es ist mir das letzte Mal schon ein bisschen weh geworden, wie ich Ihnen diese Bilder einfach gezeigt habe und gesagt habe, schaut mal, da hat der Wittgenstein so viel herumgekritzelt, ist doch faszinierend oder muss doch wirklich schwierig herauszugeben sein. Es ist völlig egal, ob der Wittgenstein herumgekritzelt hat oder nicht. Interessant ist, warum er herumgekritzelt hat, was er dorthin gekritzelt hat und warum er das so getan hat. Und das heißt, die ganzen philologisch-technischen Schwierigkeiten im Umgang damit muss man sehen, vor dem Hintergrund und motiviert durch die inhaltliche Betrachtungsweise. Und da will ich Ihnen also jetzt zeigen, die Seite 1 in dem Big TypeScript. Das ist irgendwie so, aha, so gut. Und hier haben Sie also die diese erste Seite, können Sie sich mal ansehen, wie sich das anfühlt. Hier das Verstehen, die Meinung fällt aus unserer Betrachtung heraus. Worum geht es jetzt? Und man muss sich in Erinnerung rufen, man muss sich klar machen, dass das, was in dem Big TypeScript zu finden ist, der Versuch ist, 3 Jahre philosophische Arbeit ab 29, die in vielen verschiedenen Versionen vorliegt, zusammenzufassen und in eine präsentable Darstellung zu bringen. Was ist der Einstiegspunkt in dieser Präsentation der Wittgensteinschen Arbeit 1932? Es hat etwas zu tun mit dem Satz und mit dem Verstehen. Kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Oder ist es nicht erst ein Satz, wenn man es versteht? Also kann man etwas anders als Satz verstehen? Das klingt, wenn man nicht genau hinhört, eher alltagssprachlich konventionell. Man merkt nicht, was da für eine geballte systematische Problematik eigentlich dahinter ist. Das wird einem eigentlich auch deutlicher und klarer, wenn man sieht, wie der Wittgenstein dann mit diesem Satz umgeht. Im Prinzip könnte man sagen, die erste Zugangsweise zu dem Problem, worum geht es da, ist die zu sagen, wie es dann weiter unten auch kommt. Seit Frege gibt es das Prinzip in der analytischen Philosophie, dass etwas nur im Rahmen eines Satzes bedeutungsvoll ist, Sinn macht. Es macht ein Name allein keinen Sinn. Nur im Kontext von Sätzen haben kleinerteilige Sprachausdrücke eine Bedeutung. Darüber könnte man jetzt lange reden, was sich darin verbirgt an Problemen. Eine einfache Zugangsweise ist die zu sagen, sich klar zu machen, dass man Verstehen nicht betrachten darf in dieser Tradition als in irgendeiner Weise betroffen sein, affiziert sein, gerührt sein, Erlebnishaftigkeiten, die sich verbinden, so wie in der Art und Weise, man sagt, man hört sich etwas an und sagt wohlmeinend, ja, ja, ich verstehe das, verstehe dich ja eher. So in diesem Sinn ist es gerade nicht gemeint, das darf nicht, das ist nicht der Fall, sondern Verstehen ist etwas, was eine geregelte Verstandestätigkeit der menschlichen sozusagen Erkenntniskapazität impliziert. Und die Frage ist, wo wird diese Verstandestätigkeit geregelt? Wie schaut dieser Regelungsprozess aus? Und die einfachste Frage in diesem Zusammenhang, einfachste Antwort in diesem Zusammenhang ist, das Mindeste, was man dazu haben muss, ist die Möglichkeit, zuzustimmen oder abzulehnen. Testfragen zu stellen, Units in der Sprache formen und behandeln zu können, die sozusagen anzuerkennen oder abzulehnen in unserer Macht ist. Das heißt, Verstehen, so mal locker gesagt, Verstehen kann man nur ansetzen, wenn man sinnvolle Rückfragen formulieren kann an das, was jemand anderer sagt, und wenn diese sinnvollen Rückfragen den Test abgeben dafür, ob man jetzt in der Sprache diese oder jene Bewegung machen soll, je nachdem, was der Sprechende oder die Sprechende vorschlagen und vorgeben. Das ist eine Vorwegnahme auch, könnte man sagen. Ich meine, manche kennen vielleicht meine Vorarbeiten diesbezüglich. Das erinnert sehr an Quine und Davidson, was hier steht. Also Quine und Davidson würden ein ähnliches Thema wie das, was ich jetzt hier gerade besprochen habe, so erwähnen. Und Wittgenstein in weiterer Folge wird man sehen, passt sehr, sehr gut dazu, dass sie sagen würden, stellen wir uns vor, wir sind in einer ganz, ganz fremden Umgebung, sei es am Mars, sei es im Urwald, sei es in der Unterwelt, und wir sind konfrontiert mit Ereignissen, die irgendeine Regelmäßigkeit haben, wo wir sagen, na ja, das sind Abläufe, die etwas Zeichenhaftes haben können, die etwas damit zu tun haben können, dass uns etwas, jemand, wie immer, etwas zu verstehen geben will. Wir haben nur den Eindruck, das sind Sachen, die vielleicht an uns adressiert sind und uns einen Inhalt formulieren. Wie kommen wir an sowas ran? Wie können wir sowas knacken? Wie können wir die Geheimschrift knacken? Und die Antwort von Quine und Davidson ist, wir müssen herausfinden, was Sätze sind. Wir müssen aus diesen Lautereignissen oder gestischen Ereignissen oder was immer versuchsweise diejenigen Units herausfinden, die wir versuchsweise Satz nennen können, und dann können wir versuchen, mit diesen Sätzen weiter zu operieren. Wir können eben Zustimmung und Ablehnung für solche Sätze experimentell ausprobieren, und wir können versuchen, die Sätze intern in ihrer inneren Struktur zu analysieren. Auf das kann ich da jetzt nicht eingehen, will nur darauf hinweisen. Dieser ganze Themenkreis kommt aber an der Stelle beim Wittgenstein deswegen mit hinein, weil er vor der Frage steht, wie soll ich denn nun über das Verstehen handeln? Ich habe jetzt die ganze Zeit hier selber in der Beschreibung von Verstehen geredet und ich habe von Satz geredet, und es ist nach dem, was hier leicht schon zu sehen ist, so, dass Verstehen und Satz das allerallgemeinste Bestand, in Inventar ist, das man in der Sprache vorsehen kann und haben kann. Und jetzt wissen Sie ja vom Traktat, dass der Wittgenstein diese ganz besondere Tendenz hat, vor allem in der Traktatuszeit, aber auch in der nachfolgenden Zeit, diese allerallgemeinsten Bestimmungsstücke von Sprache nicht mehr selbst sprachlich behandeln zu können oder zu wollen. Das heißt, er kämpft da immer an der Grenze der Sprache mit dem, was noch zu sagen ist. Wie es im Traktatus ist, die Sprache kann die Form ihrer Darstellung, aufgrund derer sie die Welt darstellt, nicht selber auch noch darstellen, weil die Sprache ist locker und unter Anführungszeichen gesagt vollkommen ausgelastet damit, vollkommen beschäftigt damit, die kann nichts. Die ist damit beschäftigt, das zu sein, was uns möglich macht, dass die Welt von uns erkannt wird durch die Sprache. Jetzt kann die Sprache, nachdem sie damit sozusagen voll beschäftigt ist, nicht auch noch darüber verwendet werden, dass sie uns etwas darüber sagt, wie sie es schafft, dass sie uns die Welt vermittelt. Das ist die Traktatidee, eine der grundlegenden Traktatideen, und die kehrt hier wieder in diesen allgemeinsten Kategorien der Sprachphilosophie, nämlich Verstehen und Satz. Und das steckt dahinter, wenn er sagt, es ist nicht so, dass wir sagen könnten, wir kommen daher und wir haben eine Fähigkeit zu verstehen, die ist uns durch das Licht der Vernunft, durch Gott oder sonst was eingeleuchtet worden, und mit dieser Fähigkeit zu verstehen machen wir uns jetzt an die Sätze heran, und als ob die Sätze sowas wären wie Obst, das man knacken kann oder nicht knacken kann, und das Verstehen ist quasi der Nussknacker, sondern es schaut anders aus, es schaut so aus, ist es nicht so, dass man, wenn man von Verstehen redet, man schon von vornherein von Sätzen redet. Man kann gar nicht anders von Verstehen reden, als so, dass man über Sätze redet. Und man kann, und das ist das Nächste, was hier unten dann im Paragraph 5 steht, man kann genauso wenig wie es eine Metaphysik gibt, eine Metalogik aufbauen. Das Wort verstehen, der Ausdruck einen Satz verstehen, ist auch nicht metalogisch, sondern ein Ausdruck wie jeder andere der Sprache. Also aus dem Traktat bekannte Situation, dass man dass verboten wird, dass man sich mit der Sprache über das Verhältnis von Sprache und Welt hinüber schwingt. Diese Geste, also dieses Verbot, ist hier noch ganz genauso in Kraft. Und Sie können an der Stelle schon was Interessantes sehen über den Zusammenhang von Traktat und späterer Philosophie. Denn mit der Ablehnung der Metalogik, auch in dieser weiteren späteren Phase, verbindet sich bereits der Hinweis, dass Verstehen ein Ausdruck wie jeder andere der Sprache ist, ein einfacher Sprachausdruck, und das heißt, das Runterdrücken der Reflexions- und prinzipiellen Begründungsversuche der Philosophie auf eine Ebene, wo die Sprache nur so funktioniert, wie sie funktioniert, führt in einer gewissen Selbstverständlichkeit, führt es dazu, dass man in der Alltagssprache ankommt, und nicht nur ankommt, sondern, wie man dann im Nachhinein feststellen kann, niemals eigentlich sie hätte verlassen dürfen. Dass also mit dem Thema Verstehen von Sprache nicht anders umzugehen ist, als mit einem Thema wie zum Beispiel Wünschen oder Nachlaufen oder sowas. Also das ist die methodologische Voraussetzung, die da dahinter steht. Nun ist aber, und darauf weist der Alois Pichler jetzt hin, das war jetzt schon der sechste Abschnitt, der fünfte Abschnitt ist etwas Interessantes, und zwar zunächst einmal mit dem unementierten Schreibmaschinenskript. Da hat er einen Satz hingeschrieben, der Wittgenstein, der in seiner, also ein typisches Beispiel seiner großartigen Brüskheit ist, die eine Herausforderung und eine philosophische Bombe immer wieder enthält. Nicht? Das Verstehen fängt aber erst mit dem Satz an, und darum interessiert es uns nicht. Das ist so wirklich einer der typischen Punkte, wo er sagt, er hält dir die Karotte hin und zieht sie dir dann weg. Nicht nur zieht er sie dir weg, sondern gibt dir auch noch eine Ohrfeige dazu. Aber das macht er natürlich nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil er ganz eine bestimmte Pointe damit haben will. Er will eben sagen, wenn das Verstehen mit dem Satz anfängt, wenn Verstehen nichts anderes ist als mit Sprachausdrücken, die wir uns als Sätze zurechtlegen, so umzugehen, dass wir regelkonform, mit Regeln folgend mit diesen Sätzen verschieben können. Nichts anderes ist Verstehen, wenn das das ist. Dann kann uns das Verstehen nicht interessieren. Wer ist uns? Wir, die jetzt noch auf irgendeiner anderen, auf einem anderen Planeten sitzen würden und das beobachten. Das geht eben nicht, das kann uns nicht interessieren, das können wir nur feststellen, und wir können also nur mit drinnen in der Sache sein. Das ist auch sehr schön in dem weiter unten in der letzten Bemerkung an dieser Seite zu sozusagen aufzuweisen. Diese letzte Bemerkung selber wäre schon ganz lange. Ich mache das nur noch zu Ende. Wir haben es also in unseren Betrachtungen mit dem Verstehen des Satzes nicht zu tun, denn wir selbst müssen ihn verstehen, damit er für uns ein Satz ist. Also wir müssen ihn verstehen, wir sind da mit drinnen und wir können uns nicht woanders hinstellen und uns zuschauen, wie wir diesen Satz verstehen. Wir müssen mit dem Satz umgehen. Deswegen ist es ein Leerlauf, noch extra über das Verstehen zu reden, und was er dann dazu schreibt, macht das Ganze noch klarer. Was soll uns das Verstehen bekümmern? Wir müssen ja den Satz verstehen, wir müssen ja den Satz verstehen, damit er für uns ein Satz ist. Also wir haben ihn, wenn wir ihn als Satz verwendet haben, haben wir ihn schon in unser Verstehen, in unsere Verstehensversuche mit reingenommen. Das merkt man, das kommt dann in weiterer Folge sehr, sehr gut mit dem Beispiel der Baumgruppe, das komme ich aber noch. Aber also wir müssen, was immer wir da haben, als einen Satz akzeptieren, mit dem wir umgehen können, und dann ist sozusagen unsere Tätigkeit schon eine Tätigkeit des verstehenden Manipulierens des Satzes und nicht mehr etwas, was separiert werden kann vom Verstehen. Was meinst du?
Das ist ja auch schon jetzt irgendwie öfter vorgekommen, dass man versucht, diese Passage bei Wittgenstein da auch mal ein bisschen in der Richtung Phänomenologie zu interpretieren. Mhm. Ich meine, da würde mir die Passage eigentlich hier entgegenstehen, weil wenn man sich als Beispiel hernimmt, das Verstehen fängt aber erst an mit dem Satz an, also darum interessiert das Verstehen nicht. Wenn ich sage zum Beispiel, der Satz ist eine Eselsbrücke, mit der ich das reproduzieren kann, was ich da jetzt sozusagen verstanden habe. Ja. Also zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, eine Figur für ein Sternbild, oder ist ja ein blödes Beispiel, aber sowas, dann ist ja doch die Anschaulichkeitsleistung, die durch die Erstellung dieser Metapher, dieser Eselsbrücke geschieht, ist ja auch ein Teil des Verständnisprozesses. Und die ist aber in diesem Fall eigentlich ausgeschlossen. Sondern in dem Fall müsste sich quasi das aus dem Satz heraus selbst sagen können, warum das auch eine Eselsbrücke ist.
Das ist
eigentlich so etwas, was dann eher wieder ein bisschen logisch-empiristisch anhaucht.
Also das ist ein ganz berechtigter Hinweis, also diese Form Verstehen nicht zuzugestehen als eine eigene Dimension, die was zu tun hat mit Bewusstseinskapazitäten, mit Cogitatio und solchen Dingen, sondern zu sagen, Verstehen hängt ausschließlich am Umgehen können mit den sozusagen mit den Zeichen gestalten. Das ist sozusagen das ist Husserl in die andere Richtung gelesen, könnte man sagen. Nicht? Der Husserl kommt aus der Mathematik und geht in die Phänomenologie, in der er sich dann fragt, was sind die bewusstseinstheoretischen Voraussetzungen des Umgangs mit Zeichen. Und den Wittgenstein muss man an dieser Stelle genau in die andere Richtung sehen. Er sagt, allzu bekannt und vertraut ist uns, dass wir hier im Bewusstsein immer schon was verstanden haben. Wir müssen das reduzieren und müssen auf die Sätze kommen. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, das ist vollkommen richtig, aber ich bin speziell noch deswegen dankbar, weil es mir auch gleich einen Vorgriff gestattet auf das, was ich diese Stunde auch noch sagen möchte, weil da möchte ich nochmal wieder zur Phänomenologie kommen. Und ich kann es kurz vorweg so bezeichnen. In dem Manuskript 115 an den Stellen, an denen er sagt, wir müssen von der Sprache absehen, von aller Geschichte, von aller Kausalität, wir müssen das Bild einmal zu verstehen versuchen, ohne die Dimension der Zeit und ohne die Dimension der Artikulation. Das sagt er ja, das ist sozusagen dokumentiert. An diesen Stellen verstößt er auch genau gegen das, was er hier hat. Ja? Er ist einfach so flexibel. Ja? Also das ist eine Arbeitsumgebung. Wenn es ihm wichtig erscheint, dann vergisst er das auch wieder mal. Und durch deinen Hinweis wird nur noch deutlicher, dass man an dieser Stelle sozusagen in die Phänomenologie gerät, wenn man das, was er hier einklagt, entsprechend einklammert und ignoriert. Aber Sie wollten noch was?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber wenn man eine Sprache noch nicht entziffert hat, es gibt ja angeblich noch Sprachen, die nicht entziffert wurden, aus dem Altertum.
Ja, ja.
Wäre es eher in dem Sinn gemeint, dass wenn man sozusagen die Grundsteine, Man muss ja zu irgendeinem Punkt kommen, das war ja auch mit den Hieroglyphen, plötzlich hat sich das sozusagen zusammengewürfelt. Und von dem Punkt aus konnte man dann...
Das ist genau der richtige Weg, sich die Sache anzusehen. Wie sieht das aus, dass man aus einem Zustand, wo man noch nichts versteht, wo man noch nicht einmal weiß, dass es eine Sprache ist, plötzlich in den Bereich kommt, wo man etwas als Sprache betrachtet. Da kann ich im Einzelnen natürlich jetzt nicht sagen, weil ich kein einzelnes Beispiel habe, aber ich kann ein paar prinzipielle Merkpunkte setzen. Und der erste Merkpunkt ist der, ich verwende jetzt dann zu meinem Beispiel etwas, wo der Wittgenstein später dann draufkommt, kann ich sozusagen vorweggreifen. Ich mache einen Spaziergang und ich bin vor einer Baumgruppe. Da stehen ein paar Bäume herum. Diese paar Bäume, die herumstehen, könnten ganz harmlose Bäume sein, die herumstehen, die der Zufall dorthin geweht hat. Ein Samenflug hat sich ergeben und diese Bäume sind dort gewachsen. Aber diese Bäume könnten auch die Umgebung eines hellen Grabs sein, zum Beispiel. Das ist jetzt nicht Wittgensteins Beispiel. Aber die Baumgruppe kann gezielt gepflanzt sein und nicht nur kann sie gezielt gepflanzt sein, die kann auch so gepflanzt sein, dass sozusagen die UFOs merken, hier sollen sie landen oder sowas ähnliches. Ja? Also eine Baumgruppe kann ein absichtliches Zeichen sein. Ja? Und der Wittgenstein sagt in einer weiteren Folge, das ist nämlich der Punkt, bis zu dem hin, ich das heute noch zeigen werde, bis dorthin entwickelt sich die Arbeit von Wittgenstein an diesen Themen in der Überarbeitung vom Big TypeScript. Das ist also jetzt nicht nur Fantasie, ich werde es noch belegen, wie das ist. Es geht bis dorthin, dass er sagt, wir können uns Sesseln und Bäume vorstellen in derselben Funktion wie Sätze. Das sagt er dann dort. Er widerspricht sich selbst auch und sagt, ich habe noch einen zu engen Begriff von Satz hier gehabt. Da habe ich noch an die Sprache alleine gedacht. Das Zusammenstellen von Sesseln und das Zusammenstellen von Bäumen kann im Prinzip dieselbe Funktion erfüllen, wie ich hier noch an den Sätzen festgemacht habe. Und was ist diese Funktion? Die Funktion ist, dass jemand hiermit etwas produziert hat, was bejahbar, was eine Informationseinheit ist, die man bejahen oder verneinen kann.